Na, Frau Wollner, klitzekleine Gänsehaut?
Ein bisschen schon, gebe ich zu, wenn diese Musik läuft, ist nämlich Berliner.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Ja, da kann man ja, finde ich, schon mal so ein kleines bisschen aus dem Flimmerkästchen plaudern. Jedes Festival, zumindest das ich kenne, hat so sein eigenes Intro, das dann immer, müsst ihr euch vorstellen, auf der Leinwand abgespielt wird, bevor dann die Filme gezeigt werden. In Cannes haben wir zum Beispiel dieses hier. Dazu sieht man so einzeln stilistisch dargestellt die Stufen, die zum Festivalpalais hochführen, alle so mit rotem Samt bezogen. Erst sind die Stufen unter Wasser, weil wegen Korsett und Mittelmeer und so, und dann sind die Stufen über Wasser. Das ist auch immer so ein Gänsehautding.
Ja, bei der Berlinale, ne, während diese Musik hier läuft, ist es, weil Berlin, ne, ein stilisierter goldener Bär, der sich dreht, immer schneller zu einer goldenen Kugel aus lauter Bären wird und dann wie so eine Supernova zu einem goldenen Feuerwerk explodiert. Und morgen geht's ganz offiziell los.
Und zwar mit dem irischen Eröffnungsfilm Small Things Like These mit Cillian Murphy aus Peaky Blinders in der Hauptrolle. Den dürften wir heute Abend schon gucken.
Du, ich gucke morgen erst.
Du guckst morgen erst?
Ja.
Ach, guck mal, na, ich habe gedacht, ich will einmal auch schon diesen Mittwochabend-Bonus nutzen, dass wir hier die Möglichkeit haben, ihn schon mittwochs abends zu gucken. Dann muss man da sich nicht irgendwie donnerstags so mit allen anderen zusammen rein.
Ach, ich gehe heute Abend noch schön essen.
Ach ja, guck, naja, bitte, die feine Frau wollen da wieder. Aber da gibt es dann tatsächlich auch zum ersten Mal, entweder heute oder dann morgen früh, je nachdem, wann man da reingeht, dieses legendäre Berlinale Intro vorher.
Ja, deshalb soll es für euch heute auch ein kleiner Ausblick werden. Wir haben uns einen Gast dazu eingeladen, den diesjährigen deutschen European Shooting Star, nämlich Katharina Stark.
Die hast du die letzten Tage für uns getroffen.
Das habe ich tatsächlich getan, in der guten alten Tradition, die European Shooting Stars schon vor der Berlinale zu treffen, um mit ihnen über die Berlinale zu sprechen.
Weil die ja auch auf der Berlinale permanent von einem Dinner zum nächsten rennen.
Korrekt.
Wobei nicht rennen müssen, sondern eher gerannt werden.
Vermutlich.
Die werden ja eigentlich so wie Vieh in so einem Transporter rumgefahren.
Es ist eher so ein bisschen wie Klassenfahrt.
Ja, aber ja, gut, aber da weiß ich auch nicht, ob ich bei der Klassenfahrt unbedingt dabei sein möchte. Auf jeden Fall will ich damit sagen, laufen uns die Shootingstars während der Berlinale mehrfach über den Weg und meistens machen sie, während sie das tun, ein ziemlich gehetztes Gesicht. Insofern schön, dass du Katharina Stark schon vorher getroffen hast. Wir grooven uns dann natürlich langsam rein in die diesjährige Festivalwoche. Nächste Ausgabe, eine Stunde Film, nächsten Mittwoch kriegt er dann die volle Dröhnung. Diese Woche steht ja auch noch ein bisschen was anderes auf dem Plan. Ne? Wir haben, wie versprochen, One Day, die vielleicht, als kleiner Teaser, vielleicht sehr gute Verserierung des damals schlimmen Films, den es gab mit dem Titel. Wir haben außerdem Schock, das Regiedebüt von Dennis Moschito, der Donnerstag im Kino startet, und fangen aber an mit was Neuem von Marvel, mit Madame Web. Und auch dazu haben wir einen Gast, aber dazu bitte später mehr.
Vor einer Woche war mein Leben noch ein Wettlauf gegen die Zeit.
Okay, ich hol sie jetzt da raus.
Darauf bedacht, Menschen zu retten, die kaum noch welche hatten. Doch ein Moment änderte alles.
Denn wir fangen natürlich erst mal, bevor wir hier über irgendwelche Gäste reden oder mit irgendwelchen Gästen reden, mit der Story an. Da könnte man sagen, von 50 Shades of Grey zur Marvel-Superheldin, von Anastasia, binden Sie sich die Haare zu einem strengen Zopf und knien Sie sich neben die Tür, Anna Steele, zu Madame Web. Dakota Johnson ist schon ab heute als eben diese gleichnamige Superheldin im Kino zu sehen. Ein Film, ja, irgendwo angesiedelt im Universum von Spider-Man aus diesem wirklich manchmal merkwürdigen Marvel, Sony, wir werden uns in Sachen Rechte nie einig werden, Konglomerat. Und was ihr gerade nicht sehen konntet, alleine beim Wort Spider-Man, ist Anna neben mir schon ein kleines bisschen zusammengezuckt.
Ja, bin ich. Danach dann aber auch meinen Zuckungen direkt erlegen. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob Spider-Man das wirklich verdient hat. Erlegen an Zuckungen ist ja fast so ähnlich wie Cassandra Webb, Notfallsanitäterin aus New York, die nach einer Nahtoderfahrung auf einmal Visionen hat und eben zu Madame Webb wird. wird und der Film erzählt die Origin-Geschichte der gleichnamigen Comicfigur. Das ist im Spider-Man-Universum eine Nebenfigur, Randfigur, die Zeichner...
Sicherlich aus Gründen.
Ist eigentlich eine alte Frau, die blind ist, gelähmt, im Rollstuhl sitzt, mit telepathischen Fähigkeiten ausgestattet und die wird eben zu einer Verbündeten von Spider-Man. Das alles sehen wir nicht.
Nein.
Denn Dakota Johnson spielt sie in jungen Jahren, in eben jener Zeit, in der sie erstmal begreifen musste, dass sie anders ist als andere. Ja, und drei junge Mädchen vor den Übergriffen eines Bösewichts retten muss.
Das ist ein Notfall! Raus aus dem Zug! Dieser Mann will euch umbringen.
Warum?
Wer bist du? Was ist hier los?
Ich kann die Zukunft sehen.
Das hat sie nicht kommen sehen.
So funktioniert das nicht.
Das ist eigentlich auch grob zusammengefasst schon die ganze Handlung des Films, wenn wir mal ehrlich sind.
Ich habe ja bis zur letzten Minute auf irgendwie sowas wie eine Handlung in diesem Film gewartet. Es ist, um es vielleicht auch für euch ein kleines bisschen abzukürzen, eine mittelschwere Katastrophe, was wir da beide gesehen haben. Du schon ein bisschen eher als ich, Anna. Ich
hab das schon wieder verdrängt.
Ja, ich war schon einigermaßen erschüttert. Und habe gedacht, ja gut, jetzt halt Marvel auch seinen eigenen Black Adam. Also so wie DC mit diesem Superhelden baden gegangen ist, finde ich, ist ungefähr jetzt Marvel mit Madame Web baden
gegangen.
Ja, aber
es ist ja gar nicht, es ist ja, das ist ja das Schwierige daran, es ist ja eigentlich gar nicht Marvel, es ist ja wirklich Sony, die ja die Rechte am Spider-Man-Universum haben und die hatten ja jetzt auch schon mit den ganzen super Bösewichten, die sie in der Vergangenheit hatten, ne, mit
Venom,
hier Kraven the Hunter kommt dieses Jahr noch, hatten die jetzt schon kein ganz so glückliches Händchen. Was sie sich hierbei gehofft haben, wenn wir hatten jetzt auch mit Captain Marvel erst eine Superheldin, die auch katastrophal baden gegangen ist an der Kasse. Für mich fing das schon bei der Besetzung an. Dakota Johnson hat halt einfach einen Stock im Arsch, also nicht erst seit 50 Shades, da hat er einen anderen Stock im Arsch. Die hat halt für mich alles nur kein Schauspieltalent. Die ist in Interviews sowas von dröge. Das macht auch wirklich tatsächlich keinen Spaß, mit ihr zu sprechen, weil da so gar nichts rauskommt. Die hölzert sich hier durch diesen Film.
Dann mit ihren zwei Gesichtsausdrücken.
Mit ihren zwei Gesichtsausdrücken.
Nämlich
Vergangenheit
erstaunt,
und Zukunft.
Erstaunt und verunsichert sind die beiden Gesichtsausdrücke.
Die gleich aussehen.
Die auch gleich
es
aussehen.
Gibt schon, es gibt ja so Versuche, auch visuell, ne, durch dieses Zittern, dieses Zittern meine ich jetzt, wenn die ganz kurz in die Vergangenheit springt und ständig so ein Perspektivwechsel da ist. Dann haben wir diese drei jungen Mädchen als Pseudo-Superheldinnen, bei denen ich die ganze Zeit dachte, ah, okay, hier macht man jetzt quasi den Trailer zum Spin-off für die, weil die halt irgendwann ja auch erwachsen, also die sind Teenager, die sind 18 oder sowas. Die werden vielleicht, ist der Plan, wenn der jetzt baden geht an der Kinokasse, dann auch nicht. Auch
wollte ich gerade sagen, das ist der Auftakt, zu einer Reihe, die es vermutlich nie geben wird.
Und das war alles schon, ja, schwierig.
Ja, zumal bei diesen dreien ja auch du selbst unter Superheldenfilm-Gesichtspunkten, wo ich ja gerne auch bereit bin, mich darauf einzulassen, auf die Realitäten auch, die wir in Superheldenfilmen als gesetzt bekommen. Aber die drei hätten halt diesen Film keine drei Minuten überleben dürfen, weil sie auch keinerlei Fähigkeiten, keinerlei Geschick mitbringen, keinerlei auch Motivation mitbringen. Also die wabern so alle drei durch den Film. Sweeney, von der ich immer den Nachnamen vergesse.
Todd.
Ja, Sweeney, irgendwas, die Schauspielerin, habe ich vorhin schon zu dir gesagt, bevor wir aufgezeichnet haben, hat offenbar als einzige das Briefing nicht bekommen, dass das hier kein Porno ist, in dem sie mitspielt, weil sie permanent mit so einem ultra kurzen Rock und so einer, also wirklich, möchte niemandem in dem Berufsstand zu nahe treten, aber so einer Sekretärinnenbrille rumläuft, die sie sich auch immer wieder so zurechtsetzt, wo du denkst, okay, jetzt muss doch als nächstes gleich der Klempner mit der Latzhose reinkommen, der da nichts drunter hat. Ganz schlimm. Und ich habe mittlerweile schon angefangen, das ist jetzt, wie lange ist das her, dass ich den Film gesehen habe? Na, ja, gute Stunde, anderthalb vielleicht.
Du hast jetzt schon angefangen, ihn zu vergessen.
Ich habe jetzt...
Dann machst du alles richtig.
I wish. Nein, ich habe schon angefangen, mir meine erste Verschwörungstheorie zusammenzubasteln. Die könnte sein, es liegt am Nachnamen. Dakota Johnson, Dwayne Johnson, Black Adam.
Möglicherweise.
So, jetzt,
ich war gerade
also,
bei Sweeney Todd.
So, und dann habe ich nochmal kurz, Craven hast du gerade gesagt, ne, der kommt ja erst noch.
Der kommt erst noch.
Wie heißt denn der Schauspieler mit Nachnamen? Sind das vielleicht keine so guten Aussichten für den lieben Aaron? Also geht
Taylor.
Aaron Taylor Johnson. Das werden wir dann abwarten. Wenn das so sein sollte, dann werde ich diese Theorie nochmal aufgreifen. Es ist wirklich krude gespielt. Das Drehbuch war so mein Empfinden, möglicherweise ChatGPT geschrieben, hat aber nicht besonders viel Input bekommen vorher. Also ganz schlimme Dialoge. Der Bösewicht, gegen den sie da diese vier Frauen antreten, den haben sie also so unterbelichtet ausgestattet mit irgendwelchen Fähigkeiten, dass der einfach auch zu dumm ist, die vier Frauen umzubringen, weil Gelegenheiten dazu hat er ungefähr 20 im Film. Und eine Sache, weil man muss ja dann doch immer irgendwas Positives soll man ja sagen, eine Sache habe ich dann doch mit rausgenommen aus dem Film, die ich jetzt wirklich besser verstehe als vorher.
Den halbvollen Eimer Popcorn?
Das ist, nee, ist nicht der halbvolle Eimer Popcorn gewesen, sondern es ist quasi die Message des Films und die ist, von so viel Pepsi stirbt man am Ende.
Das stimmt.
So. Wenn ihr da jetzt reingeht in den Film, obwohl wir euch gewarnt haben, dann denkt an meine Message, dann vielleicht geht es euch da ganz ähnlich. Es ist ein Film, in den ihr ab heute, wenn ihr den Podcast hört, wenn heute zufällig Mittwoch ist, dann ja, in den ihr reingehen könntet. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Nichtsdestotrotz kann man sicher mal anhören, was die Verantwortlichen zu so einem Film zu erzählen haben. Du hast trotz allem, was wir da gesehen haben, mit S.J. Clarkson gesprochen, der Regisseurin des Desasters.
Ja, da muss ich kurz erklären. Es ist ja ganz oft so, dass ich Interviews angeboten bekomme, zusage, dann den Film sehe und dann nach direkt das Interview habe. Und so war das hier auch. Also so Absagen wäre unhöflich gewesen. Deswegen habe ich es gemacht. Und es wäre natürlich auch unhöflich gewesen, der Regisseurin zu sagen, sorry, dein Film ist kacke.
Macht man nicht.
Zumal sie auch tatsächlich keine Unbekannte ist im Marvel-Universum tatsächlich. S.J. Clarkson ist ihr Name. Die hat Jessica Jones gemacht, The Defenders. Also vor allem Serien. Und deswegen habe ich auch erstmal gefragt, was denn der Unterschied jetzt ist zwischen Serie inszenieren und Marvel-Film inszenieren.
I mean, they're very similar in many ways. You know, I approach everything the same way. Every story, you know, deserves to be told to the best it can be, you know. And I suppose, obviously, this is on a big screen and it's going to be out there, so there's a lot more sort of pressure in a way, you know. But equally, you know, I felt as much pressure, you know, being the custodian of Jessica Jones as I did Madame Web, really. You know, these are amazingly beloved characters in this extraordinary universe, and I, you know, I'm always aware of, you know, how beloved they are with the fans, and I just want to do them justice and deliver for you guys a great film that hopefully brings them to life and is a good ride.
Hey, talking about this pressure, I mean, the internet can be very cruel. How do you deal with it on a personal level, that it don't pop up shooting the film or the show every day at work?
I think you avoid looking at things on the internet, you know, in a way, and I don't really have time. I think when you're making a movie is so consuming, you know, and I think I suppose to answer your earlier question, you know, in many ways, you know, the movie is massive, so you end up, you know, working 24/7, and that consumes you, you know, and in a good way, I suppose, because you become completely, you know, obsessed with it. It becomes your thing, and you just want to make sure everything that can be brilliant is brilliant or is as good as you can get it, you know. So I think I just concentrate on that, really.
What was it about the story that resonates with you here?
I think for me it was the fact that she isn't a superhero in the way that we know them to be. You know, she's not exactly physically strong, but mentally strong, and her skills as a paramedic get tested to the limit when she gets these clairvoyant powers. And is she going to step up? And what she's seen in the future, is it making her crazy? Is she going crazy, you know, or will she make the right decision? And I found that sort of psychological thriller, that sort of cerebral nature of it, really compelling, you know, in a way that you don't always get with big action films.
It is an origin story, which was for me really fresh, not the usual Marvel superhero thing. What was your aim telling this particular origin story?
Well, hurrah, to do just that, I hope, to make it fresh and original and like nothing before. I think one's always trying to, you don't want to do the same thing again, right? And you, certainly for me, having done Jessica Jones and Defenders, I'd been in the Marvel world, so how could I make it different? How could I make this feel fresh? And I think, you know, by her very nature, with it being such a psychological power, such a sort of a mental power, it felt right to make it quite grounded and real, which was a challenge, because then you've got these superhero stuff happening and we have a villain that can kind of like you know, jump through the air? And then how do you keep that and balance that grounded? So I think my aim was to keep it grounded, to keep it a thriller, but then still have those moments of action and Marvel fun. So it was just sort of keeping that sort of alchemy and that mix going throughout the movie, you know?
Keeping it grounded, how would you describe the tone of the film?
Well, definitely a psychological thriller and rooted in reality in many ways, you know, which sounds weird for a superhero movie, but all the characters of comic books that I find do have a very strong sense of reality and realness that we can all relate to. I think it's why they're so beloved. It's why I find myself getting completely drawn to them, because they're relatable. And I just wanted to make sure that that was at the fore, that, you know, she really was someone that you thought, that could be me, and therefore what would I do if I suddenly got this ability. I found that a really exciting prospect and a great cinematic opportunity.
And what was your cinematic approach?
But the cinematic approach was to try and do as much in camera as possible. So I wanted to make sure that the clairvoyance was something that we didn't have to use lots of special effects or visual effects with. So it was literally me with a diopter that I would pass through the lens and, you know, at various sort of speeds and annoy the actors with me hitting the lens and making lots of noises. And God bless them for completely sort of ignoring me and acting beyond that. But to be able to use a technique that we could jump through, here's the present, here's the future, here's something that might happen, here's something that might not. And so use this as a kind of a both a cinematic and cutting technique in order to get us through into the next plane of reality or the future and then back to reality.
I assume that going before and like jumping in between the past and the future and being in the present, it must be very confusing, especially for the actors and for you, because no one really knows, where am I, who am I, and why am I, in a way.
There were days.
How did you handle this?
There were days at prep, homework and prep. I think I prepped beyond prep. I'm someone that likes to prep and then likes to let it be a little bit on set. So I always think if you do your homework, then you get the freedom to play. And so it was very much like that. We did the homework, but we had to know there were anchor points. In each of the clairvoyant moments, there's an anchor point. There's a repeat that we knew we had to come back to. For example, on the train, there'll be an announcer. There'll be a laugh. There'll be something that brings us back to an anchor point so that we know where to get to. The same in one of the other sequences, it's just like there's a repeat of a line or a certain action that happens. That's your anchor point. And what happens in between those moments is where the fun starts and where you can get to play. But it was about knowing when those moments were and me being very clear of it. There were a couple of moments where I had to check myself, but I've never had more copious notes on the back of my sides as I did on this movie. There was a lot of homework every day before I actually stood on set.
The film is part of Sony Spider-Verse, referring and being in the same world as other Spider-Man films or villain films. What obstacles did you have to deal with this, fitting it into this world on the one side, but on the other hand, having your own film?
It's very much its own world. So I felt quite lucky, really, that I wasn't sort of like tied down by any of that. It's a movie where you don't have to do homework, right? You don't need to go and see other films. This is a standalone. She's in her own world. And so that gave me a lot of freedom to explore some of those things that we talked about earlier, you know, the groundedness, the psychological thriller of it. I was able to have a bit more freedom and license to sort of really delve into that without restrictions.
Films with female superheroes like Captain Marvel, for example, they didn't do that well at the box office. And a lot of, especially male moviegoers, say, I don't want to see this. What would you say, why do we need female superheroes more than ever?
I think it's important that there are superheroes, male and female, and I think it's really exciting that there are more female superheroes coming out. You know, growing up when I did, which is sort of like, you know, we talk about 2003 and this movie being vintage, you know, but I actually remember that period quite well. And so when people say, what's the research on 2003? I think, not a lot. But, you know, I remember there not being that many superheroes. And I think there's an opportunity now, you know, for to have a diverse mix of everything in there. And I think it's just great. And I hope that will be celebrated. And we've also, I hope, made a really good film, that it doesn't matter who's in the lead. It's a good film and it's a great story that I think will be relatable, male, female.
Thank you very much. It was great talking to you and all the best.
So, natürlich wollen wir der Frau nicht sämtliche schwarze Peter zuschieben, die so ein Film zu verteilen hat. Da kommt oft vieles zusammen, das wissen wir natürlich auch. Und ja, sie ist dann diejenige am Ende, die natürlich den Kopf dafür hinhalten muss. Aber gut, kommen wir an dieser Stelle vom einen zum anderen?
Ja, vermutlich Schock.
Schock, ja. Nur, dass hier eben der Film so heißt. Von jemandem, den ihr bisher nur als jemand kennt, nämlich Dennis Moschito. Nichts bereuen, verschwendet deine Jugend, Almania oder Aus dem Nichts. Das waren Filme mit ihm. Ihr kennt ihn bisher aber noch nicht als Regisseur.
Das ändert sich morgen und mir fällt gerade eine Verbindung wie Schuppen von den Augen, dazu aber gleich mehr. Donnerstag, den 15. Februar 2024, da ist Schock sein Regiedebüt nämlich bei uns im Kino.
Was Dennis da genau macht, das sagt er im Film selbst.
Die Leute rufen mich an und ich komme vorbei.
Was für Leute?
Die Leute, die nicht ins Krankenhaus können.
Damit wäre die Katze, die nun wirklich kein Geheimnis ist, aus dem Sack. Er spielt in seinem eigenen Film auch die Hauptrolle, also Dennis Moschito als Bruno, der seine Approbation, also seine ärztliche Zulassung verloren hat. Wir wissen nicht ganz genau warum, hatte aber wohl irgendwas mit Drogen zu tun. Und deshalb lässt er sich von unterschiedlichsten Leuten anheuern, sie gegen Geld schwarz zu behandeln. Zum Beispiel Prostituierte oder auch Gangster. Einer davon lässt Bruno ein heikles, unmoralisches Angebot über seine Rechtsanwältin zukommen, gespielt von Anke Engelke.
Mein Mandant bietet Ihnen 50.000 Euro. 25 vor und 25 nach Abschluss der Behandlung. Besorgen Sie die Antikörper, wiederholen Sie seine letzte Therapie, mehr nicht. Sie müssen sich jetzt entscheiden, Sie rufen mich einfach an. Ich begleite Sie.
Ich finde allein aus.
Da wäre meine Verbindung. Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, warum spielt Anke Engelke im Regiedebüt von Dennis Moschito mit? Du hast eben Filme gesagt, aus denen wir sie kennen.
Ja.
Ich gucke gerade sehr viel Sendung mit dem Elefanten und da wohnt Dennis Moschito im Schrank von Anke Engelke. Und das erklärt es. Es ist, ich muss gerade über mich selber lachen.
Aha, da schließt sich ein Kreis.
Danke an meinen Sohn an dieser Stelle, dass wir immer Sendung mit dem Elefanten gucken. Heute erst die Folge, wie feiert man Karneval? Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zu Schock. Dieser Bruno, der lässt sich von der Kohle nämlich locken, scheint auch extrem gut vernetzt zu sein, sowohl mit Drogendealern, die mit teuren Medikamenten handeln, als auch mit einem befreundeten Arzt in einem Krankenhaus, der zwar Bedenken hat, aber eben Geld auch gut findet und gebrauchen kann.
Vergiss mal deine Approbation, wenn das rauskommt, gehst du in den Knast.
Ich gebe dir 15.000. Du gibst mir die Antikörper, ich gebe dir das Geld, mehr ist es nicht.
Was, wenn du ihn umbringst?
Ohne Therapie stirbt er in jedem Fall.
Ja, aber was, wenn du ihn umbringst?
Bring ihn nicht um.
Was passiert denn mit mir?
Dann hast du 15.000 Euro. Das ist meine Verantwortung.
Ja, so hier und da mal eine Corona-Impfung unter der Hand oder Antibiotika für eine Prostituierte mit entzündetem Backenzahn. Das war bisher das eine in Brunos Leben. Jetzt merkt er aber, illegale Krankenhausmedikamente für die Immuntherapie eines Mafia-Bosses klauen zu lassen. Das macht ihn auf direktem Weg zur Zielscheibe für ja, Klein- bis Großkriminelle. Unter anderem auch für seinen Schwager Julie, gespielt von Fahri Yardim.
Red keinen Scheiß, ich weiß genau, was du hier machst. Du hörst jetzt auf damit. Fährst jetzt nach Hause und bleibst da. Alles klar? Alles klar.
Der wohnt nicht bei Anke Engelke und Dennis Moschito im Schrank. Der spielt aus anderen Gründen mit.
Der wohnt ja bei Christian Ulmen im Schrank.
Der wohnt bei Christian Ulmen im Schrank. Hätten wir das auch geklärt an dieser Stelle. Aber ne, ich finde ja generell deutsches Genre-Kino, also abgesehen von der romantischen Komödie, wenn man das als Genre-Kino abtut.
Nein, das ist nicht.
Hat es ja tatsächlich immer relativ schwer. Ne?
Redest du schon wieder von Testo?
Ich komme auf Testo zu sprechen. Ich habe gerade gesehen, dass du auch Testo aufgeschrieben
ja,
hast.
Ja, habe ich.
Denn wir haben mit Testo letzte Woche ausführlich darüber gesprochen, wie man es nicht macht. Ne? So ein Gangsterfilm mit dicken Eiern oder eine Gangster-Serie. Was ich hier wirklich großartig fand, war die Perspektive, dass wir hier quasi von außen mit dem Anti-Helden in dieses Geschehen reinkommen und genauso verwirrt sind wie er, weil er versteht ja überhaupt nicht, warum ihm das ganze Ding um die Ohren fliegt, weil er ein Unwissender ist, der dummerweise in ein Wespennest Krimineller rumstochert. Da sind wir quasi mit ihm dabei. Also diese Perspektive fand ich geil, dass sie halt nicht die ganze Zeit auch die Waffe falsch im Anschlag halten, sondern mit ihm zusammen in diesen Abgrund, diesen Strudel der Gewalt nach unten gezogen werden. Jetzt darfst du was sagen.
Ja, als könntest du meine Gedanken lesen, weil ich mir stichpunktartig auch aufgeschrieben habe, dass mich die Art von Regie, die Dennis hier geführt hat, dass die es mir sehr angetan hat. Denn oft haben wir das gerade bei Debüts, dass wir da so eine ganz unmittelbare Nähe oder auch regelrechte Verknüpfung der Inszenierung mit der Hauptrolle sehen. Ne, was du gerade eben meintest, dann sind wir komplett in den Augen des Hauptdarstellers, der Hauptdarstellerin unterwegs, weil derjenige, diejenige eben auch Regie geführt hat. Und wie Dennis das gelingt, in seinem Debüt eine Distanz zu schaffen zwischen sich als Regisseur und sich als Hauptdarstellenden, als wären das wirklich zwei unterschiedliche Personen gewesen.
Er hatte ja einen Co-Regisseur, die waren zu zweit. Also Dennis Muschiete und Daniel Rakete Siegel. Und was ich aber auch finde, um dir wahrscheinlich deinen nächsten Stichpunkt wegzunehmen, so bin ich heute, ist der Look. Ich musste zwischendrin denken, auch ein bisschen an den von mir sehr verhassten Nicholas Winding Refn, was jetzt den Filmgenuss im Falle von Schock nicht geschmälert hat. Ich habe irgendwo ein Interview mit Dennis gelesen, das war bei den Dreharbeiten teilweise so dunkel, dass die überhaupt nichts gesehen haben, dass sie hinterher Taschenlampen anmachen mussten, um zu gucken, wer überhaupt mit im Raum ist. Also ich fand es auch von der Stimmung glaubhaft, weil es eben nicht so dieser ganze Film ist halt nicht übertrieben. Ich glaube denen das in jeder Sekunde und ich glaube wirklich, dass es so Leute wie Bruno gibt, die einfach dummerweise in die Scheiße geraten.
Und da haben wir halt tatsächlich auch die Parallele wieder zu Testo oder die Gegenüberstellung. Also all die Dinge, die bei Testo nicht funktioniert haben, dass du die Geschichte nicht glaubst mit diesem Banküberfall, dass du den einzelnen Figuren nichts glaubst von dem, was die von sich geben, da haben wir hier das genaue Gegenteil. Die Geschichte, es ist ja bekannt, dass es Menschen gibt, Mediziner, die für Geld Menschen helfen, die aus Gründen nicht zu Ärzten oder nicht in Krankenhäuser gehen können. Und so wie die Geschichte anerzählt wird, bin ich da auch komplett dabei. Vielleicht mal abgesehen vom, wenn man jetzt irgendwas nölen wollte, vom Ende der Geschichte, wo das Ganze vielleicht ein Müh drüber ist. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Dinge auch ähnlich wie hier gezeigt dann wirklich außer Kontrolle geraten können. Vielleicht, wie gesagt, Mühe drüber. Aber ansonsten ging es mir genauso. Ich glaube das Setting, ich glaube diese Geschichte, ich glaube auch allen Figuren. Ich glaube diesem Bruno, ich glaube auch diesem Schwager, den der hat. Anne Schwarz als dessen Frau, also Brunos Schwester. Ganz kleine, aber ganz tolle, ganz akzentuierte Nebenrolle. Auch dieser alte Mafia-Boss. Und obwohl das Ganze im Kölner Raum spielt, also Dennis Muschiete hat quasi in seiner Heimat gedreht, er kommt ja aus Köln, und obwohl das irgendwo im Rheinland spielt, sieht das Ganze eben nicht aus nach einem missglückten Karnevalskrimi, sondern wirklich wie etwas, das genauso genau dort hätte stattfinden können, so wie wir es im Kino sehen. Also insofern mal abgesehen von diesem Müh drüber am Ende, was dramaturgisch aber, finde ich, völlig in Ordnung geht, kann man drunter schreiben, well done, Herr Muschiete, und bitte gerne mit dem Regiefach weitermachen.
Ja, das Debüt könnt ihr auch erstmal gucken ab Donnerstag, also ab morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Aktuell im Kino heißt Schock.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, der rote Teppich liegt wahrscheinlich fast. Ich war ehrlich gesagt noch nicht am Potsdamer Platz. Ich muss gleich, wenn wir fertig aufgezeichnet haben, muss ich noch rüberfahren und meinen Akkreditierungsausweis mal
abholen. Das mache ich auch morgen.
So, machst du. Du bist immer. Wieso bist du denn eigentlich jetzt? Wieso fangen wir denn die Berlinale so an, dass du immer einen Tag nach mir bist?
Weil ich schon 7 Filme gesehen habe.
Das ist dann die eine Sache, in der du wieder deutlich vor mir bist. Aber wen soll denn auch das wundern? So, es liegt also möglicherweise schon ein Teil vom roten Teppich auch jetzt am Potsdamer Platz. Auf jeden Fall gehe ich zumindest davon aus, ist diese Folie noch drauf, die dann wirklich immer erst kurz vorher abgezogen wird, weil Berlinale Wetter kann ein ziemliches Arschloch sein. Das wissen wir aus den vergangenen Jahren. Da wird der Teppich mit Plastikfolie geschützt, solange es irgendwie geht. Morgen dann am Donnerstag, also für euch morgen.
Vielleicht aber auch für euch gestern, je nachdem, wann ihr hört.
Vielleicht auch für euch gestern.
Wir sind gefangen bei Madame Web.
Ja, absolut. Ja, und auch gerade so ein kleines bisschen in Inception, habe ich das Gefühl. Also wann auch immer ihr euch mit der Berlinale beschäftigt.
Vielleicht liegt da der rote Teppich.
Liegt dann vielleicht ein roter Teppich.
Noch schon. Doch. Vielleicht auch der von der 75. Berlinale. Man weiß es nicht.
Oh, dann seid ihr mit dieser Ausgabe wirklich ganz spät dran, wenn ihr schon bei der 75. angekommen seid. Dieses Jahr, noch haben wir 2024, ist es erstmal die 74. Berlinale und auch gleich schon die letzte, ja, aber die wievielte? Die dritte? Oder haben
die
sie
vierte.
Vier Berlinalen gemacht? Ja, von Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, diesem kongenialen Führungsduo der Filmfestspiele. Also alle schmutzigen Details auch dazu, die kriegt ihr dann nächste Woche. Aber eines, wie angekündigt, haben wir auch in diesem ganzen Durcheinander jetzt schon. Ich finde auch, wir lassen das auch genauso. Ihr sollt euch genauso gerade in die Irre geführt fühlen
wie
von
uns
unserem
selber.
Gefasel, wie wir uns auch jedes Mal, bevor die Berlinale losgeht. Wir wissen doch auch nicht, was passiert.
Ich bin froh, dass ich eine Akkreditierung habe. Da steht nämlich mein Name drauf.
So,
das lese ich jeden Morgen.
Kann man immer zwischendurch mal auf dieses Kärtchen gucken. Da steht der eigene Name drauf. Das ist sehr hilfreich. Shootingstar war das Stichwort, liebe Anna. Du triffst sie seit Jahren, immer schon vorher. Und das ist dann bitteschön jetzt aber auch wirklich dein Einsatz.
Ja, auf meiner Berlinale-Akkreditierung steht ja auch Shootingstar-Beauftragte mit drauf. Ne? Seit Alexander Fehling im Jahr 1712 habe ich gefühlt mit allen gesprochen. Mit Jella Hase, mit Louis Hofmann, mit Albrecht Schoch. Auch der war mal European Shootingstar. Wir haben beide sehr gelacht. 1714 Emilio Sacraia, letztes Jahr Leonie Benesch, immerhin ja jetzt auch mit Das Lehrerzimmer für einen Oscar nominiert. Jo. In diesem Jahr ist es Katharina Stark. Die kennt ihr vielleicht auch nicht, wenn ihr Deutsches Haus geguckt habt. Da spielt sie nämlich die Hauptrolle. Mhm. Ja, und pflichtbewusst wie ich bin, habe ich mich vorletzte Woche schon mit ihr getroffen und standardgemäß erstmal gratuliert. Liebe Katharina, herzlich willkommen bei Eine Stunde Film und herzlichen Glückwunsch zur es ist ja, also die Preisverleihung ist noch. Wir sind 2 Wochen vor der Berlinale, aber du bist European Shooting Star 2024. Wie fühlt sich das an?
Ja, ist ganz aufregend. Also vielen Dank für den Glückwunsch. Ich fühle mich sehr geehrt und sehr gespannt.
Die Fußstapfen, das klingt so doof, sind ja relativ groß, wenn man mal überlegt, wer in den letzten Jahrzehnten, muss man ja mittlerweile fast schon sagen, alles European Shooting Star war. Also irgendwie auf internationaler Seite Daniel Craig war mal European Shooting Star. Domhnall Gleeson, Andrea Riseborough, natürlich Jella Hase, Alexander Fehling, Albrecht Schuch. Wie versuchst du, diese Fußstapfen auszufüllen? Also, im Kleinen natürlich.
Also ich finde es ganz toll natürlich, was die alles gemacht haben und tolle, tolle SpielerInnen. Ich weiß es nicht. Ich versuche Projekte zu spielen, die mir selber auch erstmal gefallen und streng mich an. Ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Man braucht sich ja da auch nicht so vergleichen. Aber es ist erstmal richtig toll natürlich.
Weißt du noch, wo du warst, als du davon erfahren hast?
Ja, total. Weil die haben so ganz süß so einen Überraschungszoom organisiert. Mit der Agentur quasi so hinter meinem Rücken und es war sehr, sehr überraschend. Also ich habe da gerade in Frankfurt gedreht und dann kam eben die Nachricht, dass wir unbedingt zoomen müssen. Ganz dringend, ganz wichtig. Und ja, und ich dachte erst, dass es eine schlechte Nachricht ist, weil es eben so dringend klang und so unbedingt. Und dann hätte ich niemals damit gerechnet, dass sie dann sagen, dass ich Shootingstar geworden bin.
Hast du eine Ahnung, was da jetzt auf dich zukommt während der Berlinale? Hast du mit älteren oder vergangenen Shootingstars mal darüber gesprochen?
Also wir haben so einen Plan bekommen quasi und da steht dann so semi-genau drin, was wir da dann machen. Aber ich glaube viel eben Menschen kennenlernen und so Begegnungen, ja, da freue ich mich schon sehr.
Was ist denn dein persönliches Verhältnis zur Berlinale?
Ich finde es sehr beeindruckend. Also ich finde es so wahnsinnig toll, dass wir das so haben in Deutschland, dieses Festival, wo so viele internationale Leute eben hierher kommen. Ja, ich denke immer, krasse Leute, krasse Filme.
Hast du so einen Lieblings-Berlinale-Moment aus den letzten Jahren?
Tatsächlich dann eher so unerwartete Begegnungen, wo man dann so abends in so einer WG-Küche saß. Also so, ja, wenn man halt so Menschen kennenlernt und sich dann irgendwie halt über Film austauscht und dann total enge Verbindungen irgendwie entstehen, dadurch so ungeplant. Das ist für mich so typisch Berlinale gewesen.
Mit anderen SchauspielkollegInnen.
Ja, genau. Oder so AutorInnen oder RegisseurInnen oder so. Also, ja. Und dass man dann irgendwie so mitten in der Nacht in so einer WG-Küche sitzt und tolle Gespräche führt. Weiß ich nicht.
Aber kannst du so mit diesem ganzen roten Teppich Gedöns was anfangen?
Das habe ich noch nie so gemacht, ehrlich gesagt. Aber
echt,
ich freue mich sehr drauf. Also wir hatten jetzt eine Premiere von Deutsches Haus, das hatte einen roten Teppich. Und in Tribeca hatte ein Film Premiere. Das war auch dann crazy, in New York auf dem roten Teppich mal zu sein. Aber auf der Berlinale war ich noch nie auf einem roten Teppich.
Du wirst, glaube ich, über sehr viele rote Teppiche gehen in den nächsten Wochen während der Berlinale. Dann würde ich tatsächlich mal ganz an den Anfang gehen, dieser Wunsch, Schauspielerin zu werden. Wann kam denn das erste Mal auf?
Schon sehr früh. Also mit so 8 wollte ich unbedingt Schauspielerin werden. Und wusste aber nicht so, wie das geht. Und dann habe ich das irgendwie versucht zu verfolgen später und habe dann quasi mir Schauspielunterricht am Wochenende gesucht, als ich noch in die Schule gegangen bin. und dann eine Agentur gesucht und dann Schauspiel studiert und das halt immer wieder ja, versucht irgendwie zu verfolgen. Und es war dann irgendwie auch verrückt, dass es so geklappt hat, das jetzt hauptberuflich zu machen. Finde ich immer noch ganz aufregend und besonders.
Ja. Was gibt es dir?
Uff, so viel. Also man, es ist ja eine sehr erfüllende Arbeit, wenn man sich so mit Themen auseinandersetzen darf und in so einem Team arbeiten darf. Also allein diese Art von Struktur ist sehr toll. Ja, also diese kreative Beschäftigung, auch so dieses Spielen, dass man sich so vorstellt, dass bestimmte Sachen, dass man bestimmte Sachen erlebt, ist ja auch immer sehr aufregend und irgendwie sind da keine Grenzen gesetzt, was man daraus machen kann und das ist auch ein schönes Gefühl.
Du hast deinen Durchbruch, klingt so doof, aber deine erste große Rolle war jetzt bei der Miniserie Deutsches Haus, die letztes Jahr im November angelaufen ist und die nicht nur national, sondern international sehr gute Resonanz bekommen hat, sehr gute Kritiken. Wie war diese Arbeit an der Serie für dich?
Also es war eine riesengroße Aufgabe. Also ich war sehr aufgeregt und nervös und dachte, dass wir da als Team sehr irgendwie vorsichtig arbeiten werden. Und im Endeffekt war es auch einfach viel zu spielen. Und daraus habe ich auch einfach krass viel gelernt. Also aus so diesem Alltag und dieser Menge, was man da spielen durfte. Und ich durfte ja mit ganz vielen tollen Leuten zusammenspielen, von denen ich krass viel gelernt habe. Das war schon sehr schön. Auch die Zusammenarbeit mit Isa und Randa und Annette war schon extrem lehrreich.
Es ist ein unglaublich schweres Thema bei Deutsches Haus. Es geht um die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt und du spielst eine Dolmetscherin, die da eigentlich mehr oder weniger per Zufall reinkommt und relativ naiv an die Sache rangeht. Wie bist du die Rolle angegangen?
Die Vorbereitungszeit waren nur 2 Monate, das war gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber ich habe versucht, halt Sachen zu lesen, anzugucken, viel auch mit Annette gesprochen, die da ja seit Jahren schon drüber ja Informationen zusammenträgt und das plant. Dann haben wir viel geprobt auch, also quasi die ganzen Szenen, die vor denen ich am meisten Angst hatte, die haben wir auch schon mal proben können, das war sehr toll. Und dann ist es halt der Drehalltag, der super anstrengend ist und sehr zeitaufwendig und sehr einem sehr lang vorkommt in dem Moment und so, aber da kommt man dann irgendwie halt gemeinsam durch.
Und was hat das mit dir gemacht, also auf einer persönlichen Ebene, dich mit diesen, mit der Zeit und diesen Abgründen zu beschäftigen? Also ihr wart ja, glaube ich, auch sogar in Auschwitz.
Genau, zur Vorbereitung bin ich auch einmal nach Auschwitz gefahren. Wir waren auch schon mal mit der Familie früher dort, weil meine Oma in der Gegend aufgewachsen ist, tatsächlich. Und das Lustige ist, meine Oma ist auch Eva und ist auch in der Zeit ziemlich genauso alt gewesen. Das war sehr absurd. Ja, ich denke, dass es ein wichtiges Thema ist und man sollte sich einfach viel damit auseinandersetzen, auch gerade mit den momentanen Entwicklungen politisch. Also es ist einfach wichtig, da ein Zeichen zu setzen oder Menschen das irgendwie näher zu bringen oder darüber zu sprechen, daran zu erinnern. Auch den eben ZeugInnen, die da ausgesagt haben, wieder eine Stimme zu geben. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, wichtig und auch gut, dass man sich damit beschäftigen kann.
Du hast die aktuellen Entwicklungen gerade schon angesprochen, nie wieder. Was hast du, oder glaubst du, was ist die Verantwortung von Schauspielenden heutzutage, dass sich die Geschichte nicht wiederholt?
Ich finde, wenn man so quasi eine Plattform hat, dann ergibt sich ja automatisch daraus ein Effekt. Also es ist so eine bisschen unvermeidbare Verantwortung, wenn man sich mit bestimmten Themen beschäftigen möchte. Also ich finde, man hat die Verantwortung ja nicht, wenn man jetzt sagt, ich will mich mit solchen Themen nicht beschäftigen. Aber wenn man sich dafür entscheidet, dann finde ich, ergibt sich ja irgendwie die Verantwortung daraus. Deswegen, ja, ich denke, dass es hoffentlich einen Effekt haben wird, der ein bisschen gegen die ganzen rechten Stimmen wirken könnte. Ja, das ist, glaube ich, die Hoffnung und die Möglichkeit, die man hat, wenn man dann ja eine Plattform hat.
Versuchst du als Schauspielerin die Plattform auch zu nutzen und deine Stimme zu erheben?
Ich bin auf jeden Fall noch sehr am Anfang, würde ich sagen. Aber was jetzt Projekte angeht, ich glaube, dass ich schon auf jeden Fall die Verantwortung so spüre und dann auch beim Auswählen von Projekten, dass man irgendwie guckt, was könnte das für einen Effekt haben und dann guckt, was man vermeidet oder wo man vielleicht fragen könnte, ob man was ändert oder so. Also das auf jeden Fall interessiert mich schon sehr momentan schon. Und ich schreibe auch selber Geschichten, also versuche so zu überlegen, was wären wichtige Geschichten und wer würde die wie erzählen, dass es irgendwie einen Effekt haben könnte. Aber ja, bin da noch sehr so in der Entwicklung und im Rausfinden und ist auch ein bisschen einschüchternd alles.
Was ist da einschüchternd?
Naja, dieses, dass man eben eine Plattform hat und
also die Verantwortung. Die,
genau, ja. Ja. Ist ja auch nicht ganz einfach irgendwie.
Dann bin ich gespannt, was in der Zukunft kommt. Jetzt erstmal ganz viel Spaß auf der Berlinale. Genießt die 10 Tage. Ich glaube, sie werden sehr wild.
Dankeschön.
Bleib gesund. Herzlichen Glückwunsch zum European Shooting Star 2024. Und dann sprechen wir einfach in eine Stunde Film beim nächsten Film oder bei der nächsten Serie über deine Erlebnisse.
Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank.
Ich freue mich.
Es wird für Sie tatsächlich, denke ich, eine aufregende Berlinale und ich bin gespannt, was Sie dann in 10 Jahren, wenn Sie das Shooting Star aus Ihrer Biografie dann gestrichen hat und nur noch ein Star ist, erzählen wird.
Ob sie sich dann noch erinnern kann, wie viele Stunden sie auf die kommenden 10 Tage dann geschlafen haben wird. Ich glaube, so ein durchschnittlicher Shooting Star kommt ungefähr auf 4 Stunden Schlaf.
Während 10 Tagen,
also in der Summe, viel mehr ist dann nicht drin. Jetzt, meine liebe Anna, müssen wir aber noch mal ganz tief in unserem Gedächtniskram, wir teilen uns ja eins.
Ja.
Also würdest du vielleicht bitte in unserem Gedächtnis kramen. Wisst ihr noch, ich erweitere die Frage auch an das Gedächtnis der uns zuhörenden Menschen, wisst ihr noch, was ihr am 15. Juli 1988 gemacht habt? Oder meinetwegen auch 2007? Oder 2017?
Also 2017 weiß ich sogar noch, das war ein Samstag, da war ich erst auf einem Picknick im Weinbergspark bei einem Freund, dann auf einem Chorkonzert von einer Freundin und dann noch auf dem Motzstraßenfestival. Sagt zumindest mein Kalender. 1988 habe ich vermutlich im Sandkasten gesessen und mit einer Schaufel um mich geworfen. 2007, soweit reicht mein digitaler Kalender nicht. Warum fragst du?
Weil du mir aufgeschrieben hast, dass ich dich das fragen soll.
Ah, okay.
Ja, als Überleitung zu einem Serientipp, den du ja noch unbedingt unterbringen willst.
Ja, das mache ich gerne. Wolltest du noch was sagen? Habe ich dich unterbrochen?
Nein. Gut. Es geht, wir waren beim 15. Juli stehen geblieben.
Der 15. Juli, das ist dieser One Day. Es geht immer um diesen 15. Juli im Leben von Emma und Dexter, die sich, du ahnst es, am 15. Juli 1988 am letzten College-Tag auf der Abschlussfeier das erste Mal miteinander unterhalten haben, leicht angetrunken im Bett landen, allerdings ohne miteinander zu schlafen, dafür aber jede Menge zu reden und am nächsten Tag getrennte Wege zu gehen.
Auf One-Night-Stands.
Trinken wir auf One-Night-Stands in der Zukunft? Weil eigentlich hatten wir ja keinen.
Ja, richtig, ja, wir hatten keinen. Ich hoffe, es war für dich keine verschwendete Nacht.
Es war keine verschwendete Nacht. Sie war unvergesslich. Kein Sex mit dir zu haben, ist unvergesslich.
Es dauert ein Jahr, bis sie sich wiedersehen. Es dauert auch ein Jahr, bis wir sie wiedersehen. Also nicht in echt, ne? Das ist dann schon in der Serie geschnitten. Und ab da aber 20 Jahre lang immer am 15. Juli, immer in unterschiedlichen Lebenssituationen, Mindsets und Umständen.
Madame Webb, Dakota Johnson, hat so ganz komische Déjà-vus, glaubt sie zumindest anfangs in diesem schrecklichen Film, den ich heute gesehen habe. Wenn ihr jetzt glaubt, ihr hättet ein furchtbares Déjà-vu, nein, es gab tatsächlich mal zu der Geschichte, die Frau Wollner gerade erzählt hat, einen einigermaßen schrecklichen Film mit Anne Hathaway und Jim Sturgess, die in diesen Rollen gefangen waren, sich da immer wieder treffen zu müssen, alle paar Jahre. Die Serie scheint zum Glück deutlich besser.
Tatsächlich. Ich kann in Warnung geben, das ist sie. Sie ist nicht ganz so gut wie das Buch, was eigentlich die ursprüngliche Ausgangslage ist von David Nichols. Das habe ich auch gelesen. Ist 2009, glaube ich, rausgekommen. Und es gibt tatsächlich Parallelen zur Ausnahmeserie Normal People. Ne? Paul Mescal hatten wir letzte Woche. Denn diese beiden, Dexter und Emma, die sind total unterschiedlich, wie die beiden Figuren in Normal People. Er ist total posch, gut aussehend, hat Geld wie Heu. Er macht Karriere als Fernsehmoderator, nimmt dann ein paar zu viele Drogen. Sie ist Arbeiterklasse, klug, zerdenkt alles, lässt sich durchs Leben treiben, weil sie nicht richtig weiß, wo sie hin will. Am Anfang dieser 15. Julis. Und bevor du jetzt sagst, immer der 15. Juli, das ist doch total langweilig, darum geht's, ne? Weil das so Momentaufnahmen sind. Das ist auch einfach mal Alltag, ne? Da steckt auch immer so ein bisschen Nostalgie drin. Und dieses Wahllose ist es auch, was das Ganze so spannend macht. Mal besucht Dexter am 15. Juli nämlich seine Mutter, die im Sterben liegt. Mal sind Emma und Dexter im Urlaub in Griechenland. Mal treffen die sich überhaupt nicht. Sie begegnen sich in irgendeiner Art und Weise immer. Und ja, eine kleine Warnung für Romantiker. Ist es ja auch morgen, heute, gestern, je nachdem, egal, Valentinstag, ne? Das Ende. Ja, da übernehme ich keine Garantie. Mhm. Da erinnere ich mich, dass ich damals das Buch gegen die Wand geworfen habe, weil ich dachte, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Und nur, also ich möchte jetzt nicht, dass hinterher sich jemand beschwert, ich hätte euch nicht vorgewarnt, ja. Stellt bitte die Packung Taschentücher bereit. Aus Gründen.
Aus Gründen. Ich bin mir relativ sicher, dass der Film damals mit Anne Hathaway und Jim Sturgess bei uns zwei an einem Tag hieß.
Ja.
Haben die das jetzt bei One Day gelassen oder heißt das bei uns wieder zwei an einem Tag?
Nein, also One Day ist der englische Titel des Buches, was in der deutschen Übersetzung zwei an einem Tag heißt.
Okay, alles klar, dann haben wir das auch verstanden. Pipi in den Augen, wenn ihr möchtet, alle 14 Folgen von One Day sind jetzt auf Netflix und wo wir da gerade sind und habe ich gerade beschlossen, noch so ein kleines bisschen Zeit über haben. Ich habe auch noch was auf Netflix gesehen. Ist mir da angepriesen worden wie Sauer Bier, australische Miniserie in, ich glaube, 6 Teilen, die es insgesamt sind. Boy Swallows Universe.
Ich bin Eli Bell und habe eine Story für Sie.
Was für eine Story?
Eine Krimi-Story.
Hast du schon gesehen?
Hat mir auch mein Netflix-Algorithmus vorgeschlagen. Ja, habe ich aber nicht geguckt.
Ja, und
ich musste ja Anke Engelke und Dennis Moschito im Schrank
suchen. Im Schrank suchen, ja. War bei mir so penetrant, dass ich irgendwann nachgegeben habe. Also auch Algorithmen können ganz offensichtlich funktionieren. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann guckt da doch vielleicht auch nochmal rein. Travis Fimmel spielt eine der Hauptrollen. Das hat mich eigentlich am meisten getriggert. Großer Vikings-Fan, der ich ja nun mal bin. Also ein Wiedersehen mit Ragnar Lothbrok für alle Vikings-Fans unter euch. Dieses Mal als Familienvater bzw. Familienstiefvater zweier Jungs. Die sind am Beginn der Serie 13 und 15, am Ende sind sie dann 17 und 19, also es spielt über eine Zeitspanne von 4 Jahren. Insofern man das noch sagen darf, sind wir so ein bisschen im australischen White-Trash-Milieu unterwegs. Der Papa, den Travis Fimmel spielt, also der Stiefvater, ist ein Ex-Knacki, der in einer ganz ominösen Fabrik Arm- und Beinprothesen zusammennietet, in erster Linie für schwer verwundete Soldaten, die aus dem Krieg heimkommen und denen halt Gliedmaße fehlen. Und weil er da kaum Geld verdient, vertickt er nebenbei Drogen und dann entwickelt sich das Ganze zu einer ähnlichen Abwärtsspirale, wie wir es auch in Schock hatten. Also alle versuchen quasi das Unaufhaltsame zu vermeiden und erzählt wird die Geschichte halt vor allem über diese beiden Söhne, von denen der Ältere kein Wort spricht und immer für seinen jüngeren Bruder, der das als einziger lesen kann, so Sätze mit dem Zeigefinger in die Luft schreibt. Ist ganz, ganz cool animiert für uns, weil das bei uns dann immer so Rauchwolken ergibt, wenn er schreibt, dass wir es auch lesen können. Und so kommunizieren diese beiden Jungs miteinander. Und eben dieser Ältere, der nicht spricht und immer in die Luft malt, hat quasi auch sowas wie seherische Fähigkeiten. Also der kann auch in die Zukunft gucken. Und zwar über eine ähnlich kurze Zeitspanne, wie es auch Madame Webb kann. Nur als kleine Idee für euch, wenn ihr das Ganze mal noch in ein bisschen besser gemacht sehen wollt als jetzt im Kino.
Dann
ja, bitte?
Gucke ich jetzt auch in die Zukunft.
Ja.
Und sage, nächste Woche reden wir verblüffenderweise über die Berlinale.
Das konnte doch keiner ahnen. Was wir bis dahin alles erlebt haben werden, liebe Anna. Wir haben beide Cillian Murphy gesehen.
Aber beide nur auf der Leinwand. Official Press only.
Ja, genau. Und wir werden möglicherweise schon die ein oder andere filmschaffende Person getroffen haben. Es passiert ja immer schon relativ viel, auch gleich am ersten Wochenende des Festivals. Was das genau gewesen sein wird, werdet ihr nächste Woche Mittwoch von uns gehört haben. Wenn ihr uns mittwochs hört. Was soll denn das jetzt sein?
Das ist jetzt aber dein Telefon.
Ich habe den Wecker gestellt. Wir müssen wirklich jetzt aufhören zu reden, liebe Anna. Wir verabschieden uns in aller Höflichkeit von euch. Macht keinen Quatsch. Ich lasse das gnadenlos weiter bimmeln.
Ist okay.
Ist mir ganz egal.
Telefon oder Wecker?
So, das ist mein Wecker. Es ist
16 Uhr?
Es ist
Zeit
Uhr.
Für die Tabletten?
Es ist Uhrzeit. Ich muss was machen gleich. So. Ihr macht bitte keinen Quatsch. Bis nächste Woche. Passt gut auf euch auf. Anna und ich versuchen die Berlinale, die ersten 5 Tage davon, 6 Tage einigermaßen unbeschadet zu überstehen. Ihr bitte, was könnte ich den Menschen noch wünschen?
Versprich dich nicht, mit dem Musik im Hintergrund kannst du
wichtig,
nicht schneiden.
Wichtig ist, ihr solltet auf keinen Fall irgendwas gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es klingelt.
So.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.